Liebe Bibeltagsgemeinde, herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass ihr euch die Zeit hierfür nehmt. Wir wissen ja etwas darum, wie wir alle getrieben sind von Terminen, Verpflichtungen. Umso mobiler, umso kommunikativer wir sind, umso mehr haben wir zu tun, umso weniger haben wir den Rücken frei. Zu sagen, wir nehmen uns ein ganzes Wochenende, um die Bibel zu studieren und dann auch noch in so einer großen Truppe. Und ja, wir wissen auch, das macht viel Freude und Spaß, aber manchmal ist es auch einfach anstrengend und kräftezehrend, das gehört zusammen. Das Wichtige ist aber, worum es im Kern geht. Und deshalb ist es auch so wunderschön und so wichtig, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wir sind kein Literaturclub, wir sind nicht der Bibel-Literaturclub, der sagt, oh, es ist halt ein schönes Buch, es sind schöne Texte, das stimmt auch. Und wir wollen uns diese schönen Texte jetzt einmal zu Gemüte führen, uns daran erfreuen, ein bisschen drüber philosophieren miteinander, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, wieder nach Hause fahren. Also es ist kein Entertainment-Wochenende, wo wir hoffen, dass auch ein bisschen Unterhaltung mit im Paket dabei ist. Aber das ist nicht der Kern und das ist auch nicht der Kern, warum wir sagen können, es ist richtig schön, dass ihr euch so entschieden habt. Was ist das Anliegen des Galaterbriefes? Warum nehmen wir uns jetzt schon wieder Bibeltage, ein Bibeltagswochenende Zeit, um diesen Brief weiter zu studieren? Weil es so dringend nötig ist. Weil es, wenn wir den Galaterbrief wirklich sachlich betrachten und im Zusammenhang betrachten, erkennen, dass es ein brandaktuelles Thema ist. Und es geht nicht um Nebensachen. Es geht nicht um Geschmacksfragen. Es geht nicht um Traditionsfragen. Es geht nicht um unterschiedliche Ansichten. Es geht letztlich um Heil oder Verlorenheit. Und es geht in zweiter Linie darum, sind wir geistlich fruchtbar oder sind wir geistlich irregeleitet? Auch das kann Christen passieren. Davon spricht die Bibel und das Neue Testament immer wieder. Ja, wir können als Christen die Heiligen Geist haben, die wirklich errettet sind, die wirklich bekehrt sind, verwirrt werden, uns irreführen lassen. Und das kann sogar eine ganze Zeit halten. Und das beeinträchtigt ganz praktisch unser Glaubensleben, unseren Dienst für den Herrn. Und wir sehen im Galaterbrief, wie Paulus kämpft um die Galater zum einen, immer wieder argumentiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das ist immer das gleiche Thema. Es ist ein Thema eigentlich nur. Wie kann ich vor Gott gerechtfertigt werden? Und reicht das? Das ist das Kernthema. Und er kämpft die ganze Zeit darum. Wie ein Bär. Und wir sehen in seiner, in seinem Engagement, auch in seiner Emotionalität, obwohl er immer so sachlich argumentiert, sehen wir so dieses emotionale Aufflackern, und das schauen wir uns gleich auch nochmal an, wie sehr es ihm am Herzen liegt. Und auch da ist es nicht seine Geschmacksfrage, sondern er hat erkannt, das ist das Kernthema. Wer ist ein Christ? Wie wird man Christ? Was ist die Kernerkenntnis eines Christen? Und da geht es, wie gesagt, um Himmel oder Hölle für die, die nach Gott suchen. Und für die anderen geht es darum, habe ich ein fruchtbares Leben, weil ich den Kernpunkt erkannt habe? Oder lasse ich mich von Satan in die Irre führen und drehe mich letztlich um mich selbst, betrüge mich selbst, lebe und etabliere eine Fassadenkultur? Oder erkenne ich, was echter Glaube ist? Erkenne ich, wer was getan hat bei meiner Errettung und was ich dazu noch beitragen kann oder nicht? Das ist eine Kernfrage. Und wir sehen, dass der sachliche Paulus, der immer so strategisch durchargumentiert, auch im Galaterbrief, und immer die verschiedenen Seiten nochmal und die Argumente der Gegenseite schon vorwegnimmt und offenbart, was daran falsch ist, wie emotional ist er. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes Evangelium gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Es ist wirklich eine ernste Situation. Vers 9. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Harte Worte. Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Kapitel 2, Vers 21. Nur ein paar Spitzen. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Und gleich im nächsten Vers. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Paulus, während er diesen Brief schreibt, sehen wir, wie er ja noch nicht verzweifelt, aber wer wirklich alles aufbringt und sagt, was ist los, wie kann das passieren? Ich war bei euch. Ich habe euch das Evangelium noch so klar gemacht. Ich habe euch vor Augen gemalt. Ich habe euch klar gemacht, was es wirklich bedeutet. Wie kann ein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden? Wie kann ein Sünder gerecht dastehen vor Gott? Und ihr lasst euch verzaubern. Wie kann das nur sein? Wie konntet ihr das zulassen? Ich habe euch die Freiheit verkündigt. Und ihr haltet die Hände hin für die neuen Fesseln. Es ist schwer verständlich. Kapitel 4, da starten wir ja gleich. Kapitel 4, Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Und da sehen wir, er ist wirklich nah dran am Verzweifeln. Er kann es sich auch nicht erklären. Alles erklärt, scheinbar alles verstanden, scheinbar auch angenommen. Und dann gehen sie wieder einen Schritt zurück in die alte Knechtschaft, in die alte Sklaverei. In Vers 16, Kapitel 4, fragt er, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Und das ist ein Satz, der wie der ganze Galaterbrief absolute Aktualität hat. Geradezu hineingeschrieben in die Postmoderne, obwohl der Kontext ein anderer ist, der historische. Auf wie viel Widerstand treffen wir, wenn wir Mitmenschen die Wahrheit sagen? Wenn wir Mitmenschen das Evangelium klar verkündigen, zum einen, und wenn wir Glaubensgeschwister auf die Wahrheit hinweisen, wenn wir uns in diese Paulus-Situation gerade im Galaterbrief begeben und sagen, was macht ihr? Christus hat euch befreit und ihr lasst euch freudig wieder versklaven. Wir werden als Feinde behandelt. Das ist der Normalfall. Das ist der Normalfall. Wie kannst du mir in mein Leben hineinreden? Das ist mein Glaube, das ist meine Vorstellung von Glauben. Das ist mein spezieller Weg. Ich habe da einen eigenen Deal mit Gott. Ich habe da eine andere Erkenntnis. Ich habe mir da was zeigen lassen. Was maßt du dir hier an, mit deinen dogmatischen Wahrheiten mich zu hinterfragen oder sogar korrigieren zu wollen? Und da stehen wir auch, bin ich dein Feind geworden, weil ich dir die Wahrheit sage? Wenn ich dein Feind wäre, dann würde ich dich doch da laufen lassen. Da würde ich mich doch freuen, dass du dich selbst in Ketten legen lässt. Aber ich sage doch Menschen nur die Wahrheit, wenn ich um sie ringe, um sie bange. Wenn ich darunter leide, wie sie sich versklaven lassen. Völlig ohne Grund. Und der letzte Vers vor unserem Text, bevor wir einsteigen, ist Vers 20. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden. Und ich hoffe, das können wir auch sagen in diesen Situationen. Wie viel lieber würden wir uns einfach freuen am gemeinsamen Glauben, am gemeinsamen Weg, an aller Verbundenheit. Wie viel lieber würden wir doch ermutigen, sagen, weiter so, das ist wunderschön. Das ist viel, viel freudiger, auch für einen Paulus. Und da sehen wir, Paulus ist kein Krawallmacher, kein geistlicher Rumbölker, der Ärger machen will. Er hätte es gerne anders. Aber wie geht es weiter? Denn ich weiß nicht, woran ich bei euch bin. Er ist sich wirklich unsicher. Wo steht ihr Galater denn jetzt? Und das dürfen wir uns auch fragen. Menschen, die das Evangelium gehört und verstanden haben, wie die Galater im Jahr 2017, die ist doch, soweit wir es erahnen können zumindest, es auch angenommen haben, mit Freude. Und es dann letztlich alles aufzugeben scheinen in der Konsequenz ihres Lebens, ihres Denkens und Handelns. Wie aktuell ist dieses Thema? Wir haben mit der jüdischen Gesetzlichkeit zumindest hier bei uns kaum zu tun. Obwohl auch bei uns gerade ein neuer Trend entsteht, das ist ganz überraschend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermag es noch nicht wirklich einzuordnen, wie so etwas entstehen kann, dass ein neuer christlicher Judaismus entsteht. Dass Gemeinden auch hier großer Entfernung von hier Gemeinden sich gründen oder Abspaltung von Gemeinden, die jetzt feststellen, dass sie sich beschneiden lassen müssen. Die Judaismus auch noch verbinden mit einer Bundestheologie. Also die Gemeinde hat Israel ersetzt, ist diese Lehre ganz grob zusammengefasst. Und wir sind die neuen Juden. Wir sehen ganz, ganz seltsame, fragwürdige, neue, falsche Konzepte. Damit haben wir trotzdem noch relativ wenig zu tun und möge Gott uns davor bewahren, dass solche wirren Strömungen groß und beliebt werden. Wir haben es zu tun, und das werden wir heute auch den ganzen Tag immer wieder hören, wir haben es zu tun mit einem Aufbruch zurück in die Gesetzlichkeit Roms. Zurück nach Rom. Die Ökumene-Bewegung wird immer breiter, ist immer breiter aufgestellt, schon lange über die Grenzen der großen Kirchen hinaus, mitten hinein ins evangelikale Umfeld. Und es gibt kaum noch Kreise, die sich dem wirklich aktiv entziehen. Es gibt kaum noch Gemeindekreise, die auch einen klaren Schnitt machen und Ökumeniker zum Beispiel nicht erst Referenten einladen, die auf klare Distanz dazu gehen, die sich klar positionieren und sagen, Gott hat uns sein Wort ein zweites Mal geschenkt in der Reformation. Durch mehrere Reformatoren. Und es ist dieser wundervolle Aufbruch, dass wir in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt nochmal erkennen durften, die Fesseln der Kirche und der Werkgerechtigkeit, gemeint damit ist die katholische Kirche hier, die sind nicht biblisch, die sind nicht notwendig fürs Heil. Gott schenkt neues Leben aus Gnade. Nicht wegen unserer moralischen Integrität, nicht weil wir der Kirche huldigen, nicht weil wir uns ihr unterordnen, nicht weil wir uns an einen alten Mann in Rom anpassen. Und jetzt haben wir eine große neue Bewegung, wo Evangelikale zu nicht nur klassischen Ökumene-Veranstaltungen rennen, sondern zum Beispiel zu Vortragsveranstaltungen von einem Johannes Hartel. Auch dazu werden wir heute noch etwas hören, der charismatischer Katholik ist, ganz fest in dieser Ökumene-Bewegung steht, wahrscheinlich einflussreicher auf die Ökumene der Evangelikalen momentan ist als irgendjemand anders, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und das ist die Frage, Mensch, wenn es doch gute Vorträge sind, wenn es doch gute Inhalte sind, wo ist das Problem? Herr Hartl hat gerade seinen Persilschein bekommen von der katholischen Kirche, dass er völlig im Einklang mit allen katholischen Dogmen ist und er bekennt sich auch selbst ganz klar dazu. Und trotzdem wird er bezeichnet als evangelikaler Katholik. Und wenn Sie, es ist wirklich zum Haare raufen, wenn Sie das letzte Prospekt zum Beispiel der... So endet das dann. Und der Bart ist auch schon kürzer. Wenn Sie das aktuelle Prospekt der Alpha-Buchhandlung mal studiert haben, dann finden Sie so das Übliche, was man im Prospekt der Alpha-Buchhandlung halt so findet. Aber zum Beispiel auf einer Seite auf der linken Spalte einen Vortrag von Wolfgang Nestvogel auf CD und fast im gleichen Layout auf der anderen Seite einen Vortrag von Johannes Hartl. Und CDs von mir sind dann dazwischen. Ich fragte nach der Botschaft. So, was ist aber eigentlich das wirkliche Problem? Es wird gleichgesetzt. Und es ist nicht nur in dieser einen Buchhandlung. Wir sehen das auf vielen Büchertischen in Gemeinden oder in christlichen Bücherstuben. Hier etwas Kritisches zur Ökumene und zur katholischen Kirche und daneben etwas von Papst Benedikt. Oder halt Johannes Hartl. Oder Thomas Schirmacher. Kein Problem. Wir haben es einmal mit dieser neuen Gesetzlichkeit zu tun, der neuen alten Gesetzlichkeit. Die Schranken nach Rom sind ganz niedrig gehängt und Rom will alle nach Hause holen. Und viele Evangelikale schreien Juhu. Das ist ein Aspekt. Wir haben es aber auch mit einer nicht-römischen Gesetzlichkeit zu tun. Und zwar sowohl im konservativen wie auch im liberalen Spektrum. Im konservativen Spektrum, damit werden wir uns auch gleich noch beschäftigen im Rahmen der Bibelarbeit, letztlich eine Gesetzlichkeit, die sagt, Jesus und, im ganz klassisch katholischen Sinne, ja, Jesus errettet, aber wenn du diese und jene Gewohnheit nicht sofort abbrichst, dann ist diese Rechtfertigung jetzt vorbei. Die Rechtfertigung ist nur unter Vorbehalt. Die Rechtfertigung ist vorgeschossen und du musst sie letztlich abarbeiten. Und ganze Generationen wachsen damit noch auf. Über die Folgen werden wir uns gleich nochmal informieren. Und wir haben im Liberalismus letztlich genau das Gleiche, nur mit einer Fassade, die etwas mehr trendy ist. Du musst machen. Du musst Gottes Reich errichten, hier in dieser Welt. Du musst durch gute Werke, durch Sozialarbeit, durch guter Samariter sein, Gottes Reich hier in der Welt aufbauen. Und obwohl gerade in diesen Kreisen die Rechtfertigungsfrage meist ausgeklammert wird, verschoben wird oder negiert wird, läuft es letztlich auf das Gleiche hinaus. Als anständiger Christ muss ich ja Gottes Reich bauen. Das ist ja letztlich mein Auftrag, das tue ich durch Sozialarbeit. Wenn ich das nicht mache, wie kann ich dann ein richtiger Christ sein? Also von beiden Seiten haben wir mit zu tun, nicht nur aus Rom, auch vor der eigenen Haustür. Darum ist das so wichtig. Ja, wir sehen, Paulus in Galater 1 erklärt die Quelle des Evangeliums. Sie haben diese Zettel in ihrer Mappe, auch mit dem Rückblick nochmal. Er erklärt die Quelle des Evangeliums. Er erklärt, wie das Evangelium bestätigt wird. Er verteidigt das eine Evangelium. Und berichtet auch, wie das praktisch vonstatten gegangen ist. Er definiert das eine Evangelium. Und das können wir mit zwei Worten zusammenfassen. Jesus genügt. Jesus allein. Das ist der Kern. Dann in Galater 3 führt er das Beispiel des Abraham an. Wie kann es sein, dass Abraham ein Gerechter ist? Waren seine Werke, war es sein Glaube? Und er argumentiert das durch. Er erklärt nochmal, welche Funktion hat das Gesetz und wo sind die Grenzen. Er beschreibt diesen Weg vom Sklaven des Gesetzes zum Sohn Gottes. Und er warnt ganz deutlich in den Versen, die unserem Text jetzt vorangehen, vor einem Rückfall unter das Gesetz. Vergiss nicht, wer du warst, haben wir letztes Mal gehört. Behalte, was du bist. Bedenke, wie du es wurdest. Erstrebe, was du werden sollst. Und da sind wir jetzt mitten in unserem Text. Sie haben zur ersten Bibelarbeit ein Paper in Ihrer Mappe. Und das führt uns auch durch den Vormittag. Wir werden zwischendurch eine Pause machen, dass wir noch etwas mehr Luft hier reinlassen können. Wenn Sie den jetzigen Referenten noch etwas erhalten wollen, freue ich mich über alles, was offen ist. Auf jeden Fall, solange es um Fenster und Türen geht. Wir werden zwischendurch eine Pause machen, Sie können sich etwas erfrischen und dann steigen wir zum zweiten Teil ein, ab Galater 5, Vers 1. Das sind unsere zwei Abschnitte. Der Rest von Galater 4 schauen wir uns jetzt an und dann Galater 5, 1 bis 6 im zweiten Teil des Vormittags. Und dann gibt es Mittagessen und dann können wir erstmal in jeglicher Hinsicht verdauen. Lass uns einmal kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Galaterbrief anvertraust, dass du ihn in dein Wort hineinstellst und dass er so brennend aktuell ist, Herr. Und bitte hilf, dass wir wirklich begreifen, welche Bedeutung hat dieses Thema auch heute und wie dringend ist es, wie prioritär ist es. Herr, bitte segne jetzt die Bibelarbeit, das gemeinsame Studium. Bitte schenk uns Konzentration. Du weißt, wir haben alle schon viel um die Ohren gehabt, heute, gestern. Herr, bitte richte uns aus mit deinem Wort. Und wenn wir dann morgen wieder nach Hause fahren, bitte hilf, dass wir dieses Thema echt mitnehmen in die Gemeinden und sehen, wo die Baustellen sind, sehen, was es zu tun gibt, Herr. Lass uns nicht Konsumenten deines Wortes sein, Herr, sondern deine Diener, die auch bereit sind, das umzusetzen, was du uns sagst, Herr. Danke, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass du auch bei diesem Verderben, was auch heute passiert, nicht zuschaust. Amen. Unser Text startet mit einer neuen Argumentation nach einem bereits bekannten Muster, denn wieder wird argumentiert mit Abraham. Und Vers 21 sagt uns, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Und wir sehen der Anfang einer neuen Argumentation, ganz klar. Also ihr wollt das Gesetz. Ihr wollt dem Gesetz entsprechen, ihr wollt dem Gesetz gehorsam sein. Darauf wollt ihr also bauen. Habt ihr es dann nicht verstanden? Habt ihr es nicht ganz gelesen? Habt ihr es nicht ganz verinnerlicht? Er sagt letztlich, also wollt ihr jetzt das Gesetz nur selektiv? Wie kann er das sagen in Anbetracht dessen, was er gleich zitiert? Denn wir würden diesen Abschnitt ja nicht als das Gesetz verorten. Was ist das Gesetz? Das sind die Mosebücher zentral. Und wo finden wir den Bericht, auf den er gleich eingeht? In den Mosebüchern. Also es ist ein Narrativtext, auf den er sich bezieht. Also ein Text, der über ein Geschichtsereignis berichtet. Aber es ist Teil der Gesetzestexte. Er sagt, also ihr setzt doch so auf das Gesetz. Dann lasst uns doch mal ins Gesetz schauen, was wir dort lernen können zur Gesetzlichkeit. Das Zeugnis des Gesetzes gegen das Gesetz, das ist auch unser erster Punkt. Er argumentiert mit dem Text, der als Gesetz mit gilt, um aufzuzeigen, Gesetzlichkeit ist schon vom Gesetz aus falsch. Wieder eine hervorragende Argumentation, wie sie typisch ist für einen Paulus. Also, ihr wollt das Gesetz, dann kriegt ihr das Gesetz. Dann hört doch mal. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, die Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Soweit erst einmal. Paulus gebraucht hier eine Illustration aus dem Alten Testament und zwar sehr, sehr klug, dass er wieder Abraham gebraucht. Abraham, der Stammvater der Juden. Also er geht direkt zur Wurzel und hat damit erstmal eine sehr gute Argumentationsgrundlage. Dann erklärt er, dass es einen bildlichen Sinn hat, das ist Vers 24. Und ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, in dieser Art und Weise kann das nur ein Paulus getrieben vom Heiligen Geist machen. Er typologisiert, das nennen wir das. Er setzt Personen, reale Personen der Geschichte, berichtet in der Bibel, sinnbildlich für bestimmte Dinge ein. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig damit sein, so etwas auch zu tun. Und wüssten wir nicht, dass dieser Text vom Heiligen Geist nicht nur inspiriert, sondern eingehaucht ist, dass das safe ist, wie wir sagen, dass das sicher ist. Wäre er einfach ein Verkündiger, der jetzt hier etwas erklärt, würde ich sagen, oh lieber Bruder, vorsichtig damit. Auch wenn das gut dargelegt ist, öffne nicht Tür und Tor für eine völlig beliebige Bibelauslegung. Aber das Gute ist hier an dieser Stelle, wir wissen, er ist vom Heiligen Geist geleitet. Er macht nämlich 5 Illustrationen uns deutlich. 5 Illustrationen, die letztlich immer das Gleiche, nur aus unterschiedlicher Perspektive darstellen. Sie haben das auch auf Ihrem Zettel. Er stellt 2 Frauen gegenüber, er stellt 2 Söhne gegenüber, 2 Bundesschlüsse, 2 Berge und 2 Städte. 5 Bilder aus dem gleichen Geschichtszusammenhang. Was Sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen, dieser Text, also dieser Text im 1. Mose, dieser Bericht über Abraham, Sarah, über Hagar, über die beiden Söhne, ist erstmal nicht bildlich zu sehen. Es ist erstmal ein Geschichtsbericht. Es sind reale Personen, die zu einem faktischen Zeitpunkt gelebt haben und ein Teil ihrer Biografie ist zusammengefasst im 1. Buch Mose. Das ist das eine. Und hier sehen wir, wie Gott der Herr der Geschichte ist, der diese Geschichte mit diesen Menschen geschrieben hat, Wirklichkeit hat werden lassen und zugleich es lange später einem Paulus offenbart. Ja, und das ist auch bildlich zu verstehen. Dieses reale Geschichtsereignis kannst du bildlich hier gebrauchen. Das darfst du so anführen. Sowas kann nur Gott machen. Weil er all das so gelenkt hat. Und deshalb kann er auch die Türen für sowas aufmachen. Also, wir haben es zu tun, zunächst einmal mit 2 Frauen, die uns gegenübergestellt werden. Wir haben einmal Sarah und wir haben einmal Hagar. Wir haben einmal Sarah als Bild für die freie Frau, die nicht versklavte Frau, die alte Frau, die Frau, die menschlich betrachtet, biologisch realistisch betrachtet, unfruchtbar ist, die in dieser Frage schwach ist, die selbst nichts dazu beitragen kann. In ihrem Alter, sie kann egal was machen, sie wird nicht schwanger werden. Sie wird kein Kind gebären mehr. Sie könnte für sich tricksen und gucken, kann ich adoptieren, heute wäre irgendwelche Reproduktionsmedizin, die sich vielleicht an einen Spezialauftrag ranwagen würden, aber rein menschlich keine Chance. Einerseits frei und andererseits handlungsunfähig. Steht in dieser Frage mit leeren Händen da. Und so lange sind sie schon zusammen, sind sie schon verheiratet, so viel haben sie schon erlebt und sie ist unfruchtbar. Und wir können uns vorstellen, wie lange hat sie sich das gewünscht, wie sehr hat sie darunter gelitten. Und auch damit ist sie ein Bild. Für diejenige, die frei ist, die leere Hände hat und die sich jetzt diese Erfüllung so sehr gewünscht hat. Sie hatte den Wunsch. Sie hatte den Wunsch. Und das ist ganz entscheidend mit dabei. Also menschlich betrachtet, keine Chance, dass dieser Wunsch erfüllt wird, dass diese Verheißung auch erfüllt wird. Und zum anderen, sie ist die echte Ehefrau. Sie ist letztlich die einzig Richtige. Und trotzdem die Unmögliche. Und wir sehen hier, wenn wir auf 1. Korinther 1 schauen, wo es heißt, ich lese einmal den Gesamtkontext vor, ab 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und das trifft letztlich völlig auf Sarah zu und auch das Bild, was hier gebraucht wird. Demgegenüber Hagar. Hagar, sie ist eine Magd, also sie ist eine Knechtsfrau. Sie ist nicht frei. Sie ist weggeführt aus ihrer Heimat. Sie ist gebunden. Und sie steht für das Menschenwerk. Das Menschenwerk, das Gottes Verheißung selber erfüllen will. Bei ihr ist es kein Wunder, wenn sie schwanger wird. Sie ist jung, scheinbar gesund. Eine Frau, da kann es durchaus passieren, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Frau schwanger wird. Das ist erstmal kein Wunder, das ist Alltag, das ist ganz normal. Sie kann Kinder austragen, sie kann Kinder gebären, davon kann man ausgehen. Und zugleich war sie das Zentrum des Plans von Abraham und Sarah, Gottes Verheißung aus Menschenkraft zu verwirklichen. Gott gibt seine Verheißung und die Verheißung ist menschlich unwahrscheinlich. Und beiden Empfängern fällt es, gelinde gesagt, sehr schwer, das anzunehmen. Und dann gehen sie einen ganz kruden Kompromiss ein und sagen, dann erfüllen wir sicherheitshalber das mal selbst, denn das ist ja technisch gar nicht möglich oder biologisch gar nicht möglich, haben sie auch erstmal recht, aber es fehlte eine ganz wichtige Erkenntnis über Gott. Und sie steht im Zentrum dieses Plans, machen wir es auf menschliche Art und Weise, dass Gottes Verheißung erfüllt wird. Und da sehen wir, dieser Geschichtsbericht ist ein hervorragendes Beispiel, denn das ist typisch für uns, und wie ein lieber Bruder so gerne sagt, Anwesende von Herzen gerne natürlich ausgenommen. Ja, Gottes Verheißung, Gottes Zusage, Gottes Versprechen, ja, wie kriege ich das jetzt hin? Also wir freuen uns, wenn Gott uns beschenken will, und dann fragen wir uns, wie mache ich denn das jetzt? Ganz typisch. Also von daher sollten wir auch mit Vorsicht auf diesen Bericht herabschauen und sagen, oh Mensch, Abraham, Sarah, wie kleingläubig seid ihr? Dieser Bericht hält uns selbst den Spiegel vor. Und deshalb ist es auch ein wunderschönes Anschauungsbeispiel für das Thema des Galaterbriefs, für die Galater, für uns. Dann haben wir zwei Söhne. Ismael, jetzt fangen wir andersrum an. Ismael, nach dem Fleisch geboren, ein Menschenprojekt, menschliche Winkelzüge haben es werden lassen. Und zugleich, das sollten wir nicht außer Acht lassen, Gott hat es zugelassen. Gott hat diesen Plan nicht verhindert. Das heißt nicht, dass dieser Plan deshalb gut ist. Aber wir sehen, wie Gott alle Beteiligten und uns durch die biblische Überlieferung lernen lässt, das hat Folgen. Das Ganze hat Folgen. Deshalb heißt unser Obertitel über die Gesamtbibelarbeit auch vom Verstehen und den Konsequenzen. Gott zeigt ihnen, guck mal, was ist dabei herausgekommen? Und vor allem, er macht deutlich, dadurch habe ich meinen Plan auch keinen Millimeter aufgegeben. Ismael ist letztlich entstanden aus dem Zweifel und dem Kleinglauben. Und er ist Frucht der Vorstellung, Gottes Verheißung müssen wir halt machen. Und auch das ist ein aktuelles Thema. Auch das werden wir uns vielleicht noch anschauen. Dass wir glauben, auch im großen Kontext, auch im Kontext von Gesellschaft, von Politik und Welt, wir müssen Gottes Verheißung jetzt hier mal machen. Wir dürfen uns schon selber fragen, wie sehr sind wir selber von diesen Vorstellungen getrieben? Und dann haben wir Isaak auf der anderen Seite. Er, der aus der Verheißung geboren ist, der menschlich sogar nicht mehr erwartet wurde. Trotz der Tricksereien der Menschen lässt sich Gott nicht von seinem Plan abbringen. Gott zieht durch. Und da stellt sich kein menschlicher Trick ihm in den Weg. Isaak wird trotz Ismael geboren. Unser Kleinglaube hält Gottes Plan nicht auf. Das ist schon mal ganz beruhigend. Aber wir müssen eingestehen, dass nur Gott selbst seine Pläne ausführt. In 1. Mose 17, 21, also dem Text, wo genau dieser Bericht uns geschildert wird, sagt Gott, aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebären wird, um diese bestimmte Zeit im folgenden Jahr. Gott sagt, ja, trotzdem mache ich das. Also, zwei Frauen, die eine steht für Freiheit, die andere steht für Knechtschaft. Die eine ist die, die Gott für seine Verheißung gebrauchen will. Die andere ist menschlich hineingemogelt aus Kleinglauben. Wir haben zwei Söhne, der eine nach der Verheißung geboren. Und seine Linie geht dann bis zum Messias weiter. Und der andere, wir wissen, wer sich auf Ismael bezieht, wer in Ismael seine Wurzeln sieht, bis heute zum Großteil die Feinde Israels. Es hat Folgen bis heute. Diese Folgen hören nicht auf. Dann haben wir die zwei Bundesschlüsse. Den Bund mit Abraham. Gott formuliert diesen Bund. Gott bestimmt die Inhalte des Bundes und er sorgt für die Erfüllung. Das ist das Komplettpaket. Und dieser Bund führt zum neuen Bund hin. Und die Menschen sind da hineingestellt und Gott ist letztlich der Handelnde in allem. Gott führt, Gott leitet, Gott erklärt und Gott bringt es zum Ziel. Und dann haben wir dem gegenüber den Sinai-Bund. Gott formuliert seine Maßstäbe. Und der Mensch arbeitet sich daran ab, in der Illusion, dass er dem genügen kann. Und damit in einem Missverständnis dessen, was Gott hier deutlich machen will. Gott hat niemals gesagt, hier ist mein Gesetz und werdet dadurch gerechtfertigt. Trainiert lange genug, bis ihr gerecht vor mir seid. Das sagt Gott niemals. Da fängt schon die Fehlinterpretation an. Aber wir sehen, der eine Bund, Gott sagt, und er sagt, ich werde machen und ich werde zum Ziel bringen und ich nehme euch mit. Und der andere Bund, hier sind meine Maßstäbe. Erkennt eure Lage, darum geht es Gott. Erkennt im Spiegel meines Wortes, meiner Maßstäbe, meines Gesetzes, wie integer ihr seid, geistlich, moralisch, vor mir. Nämlich gar nicht. Erkennt, dass ihr es aus eigener geistlicher Muskelkraft nicht schafft. Nicht einen Zentimeter. Dazu gebe ich euch das. Und ich gebe euch das, um mich zu erkennen. Um euren Schöpfer, euren Herrn, besser zu erkennen, wie heilig er ist. Wie rein er ist. Und wie hoch diese Maßstäbe hängen, die nicht verrückt werden. Es sind eben keine Sozialpädagogen-Maßstäbe. Es sind keine Maßstäbe wie im heutigen Schulsystem, wo wir sagen, wir leveln es immer weiter runter, bis alle Abitur machen. So ist Gott halt gar nicht. Er verändert seine Maßstäbe kein bisschen. Zwei Bundesschlüsse. Zwei Berge. Und wenn Sie den Text gut gelesen haben, werden Sie es etwas stutzen. Wo ist denn der zweite Berg her? Der Berg Sinai. Der Berg letztlich der Sklaverei. Der Berg, wo Sie landen, während Sie aus der Sklaverei hinweggeführt werden und dann selbst unter die Sklaverei des Gesetzes kommen, an der sich abarbeiten. Einerseits befreit und doch unfähig, aus eigener Stärke ihrem neuen Herrn zu gefallen. Eine Pharao losgeworden und dann steht vor ihnen der lebendige Gott, ist in ihrer direkten Gegenwart. Einmalig, aber sie können ihm nicht genügen. Der Sinai ist der Berg, der mit Gottes Fakten die Lüge der Menschen entlarvt und unübersehbar macht. Die Selbstgerechtigkeit der Menschen wird definitiv entlarvt mit diesem Berg. Und der andere Berg ist hier im Text nicht namentlich erwähnt. Aber er ist das Gegenstück, was sozusagen hier zwischen den Zeilen bleibt. Das ist der Hügel Golgatha. Der Berg Sinai, das Gesetz. Und der Hügel Golgatha, der hier implizit ist, der Ort, wo die Sklaverei des Gesetzes endet. Da ist Schluss damit. Spätestens hier ist der definitive Schlusspunkt des Gesetzes. Siehe, du bist so unfähig, Gottes Maßstäben zu genügen. Du lädst so eine Schuld auf dich durch deine Sündhaftigkeit, durch nicht einzelne Sünden, sondern die Sünde in dir, die du lieb hast vom Fleisch aus, die dir letztlich gefällt, die dafür sorgt, dass du dich selbst rechtfertigst. Und Gott macht hier einen Schlusspunkt, indem er diese Schuld streicht, denjenigen, die dieses stellvertretende Opfer annehmen, und sagt, deine eigene Gerechtigkeit muss hier mit begraben werden, muss hier mitgekreuzigt werden. Golgatha. Beginn der Freiheit, Beginn der Rechtfertigung, Beginn der Gnade und des souveränen Handelns. Und dann haben wir zwei Städte. Wir haben das irdische Jerusalem, das Zentrum Israels, von Menschen gebaut, von Menschen zerstört, von Menschen wieder aufgebaut, besetzt, befreit, missbraucht. Und bis heute versucht das irdische Jerusalem aus eigener Kraft Gott zu gefallen und Gottes Verheißung zu erfüllen. Wir sehen das zum Beispiel in der Szene der neuen Siedler, also die durch die Eroberung 1967 besonders entstanden sind, wo der Irrglaube vorherrscht, wenn wir das jetzt tun, zwingen wir Gott, dass der Messias kommt. Und wir sehen wieder so ein, wie ringsum um Abraham, Sarah, Hagar und Co., dieser Glaube, wir können es letztlich machen. Zum einen, wir können vor Gott bestehen, wir sind vor Gott ansehnlich mit unserem frommen Lebensstil, das reicht aus. Und zum anderen die Idee, wir können Gottes Verheißungen erfüllen durch unser menschliches Handeln. Also das irdische Jerusalem. Und wenn Sie mal in Jerusalem waren in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten, wenn Sie sehen, wie unheilig diese Stadt ist. Also einerseits diese spannende Atmosphäre, wo viele Menschen mit religiösen Vorstellungen aufeinandertreffen, viele historische Punkte, die einen auch ein Stück bewegen, sicher. Man sagt, das ist wahrscheinlich die Stelle gewesen, wo das und das geschehen ist. Aber zugleich eine typische Großstadt des Nahen Ostens mit einem ganz üblen westlichen Einschuss. Also alle Verirrungen der westlichen Welt finden Sie auch in Jerusalem. Und dazu die widerstrebendsten religiösen Vorstellungen, die aufeinanderprallen mit ganz viel Ablehnung, Gewalt und Co. Das ist das irdische Jerusalem, das ist eine Bild. Und das andere ist das himmlische Jerusalem, Gottes Stadt. Kein Mensch kann etwas beitragen zum himmlischen Jerusalem. Alles Leid, alles Versagen hat ein Ende. Andersrum, das irdische Jerusalem ist genau das Gegenteil. Das Leid bündelt sich in besonderer Art und Weise, dadurch, dass dieser Ort so religiös aufgeladen ist. Es wird bis aufs Letzte um diesen Ort gekämpft. Wenn bestimmte Gebäude dort beschädigt werden würden, in feindlicher Absicht, haben wir einen halben Weltkrieg. Das gilt als ziemlich sicher. Wenn der Tempelberg angegriffen wird, und schon oft lagen Raketenwerfer in Nähe des Tempelbergs bereit und wurden vom israelischen Geheimdienst noch entdeckt, wird einmal sowas abgefeuert, haben wir einen Flächenbrand, garantiert. Also Leid und andererseits das Versagen vor Gott. So viel falsche Vorstellungen davon, wie man Gott gefällt, wie man vor Gott ansehnlich und gerecht dasteht, treffen sich in dieser Stadt. Und dann das himmlische Jerusalem, genau das Gegenteil. Leid vorbei, Versagen vorbei, Krieg vorbei. Keine menschlichen Kompromisse mehr, keine menschlichen Fehler, keine menschlichen Verirrungen. Vollkommen und vollkommen ohne Menschen geschaffen. Und vollkommen ohne Menschen erhalten. Und trotzdem nicht ohne Menschen. Wir sehen diese Bilder, die Paulus hier gebraucht, treffen die jüdischen Zuhörer und die jüdisch geprägten und die von Rabbinern indoktrinierten Galater wirklich ins Mark. Die Bundesschlüsse, Jerusalem, Abraham, der richtige Nachkomme, das sind doch die Kernpunkte im jüdischen Denken. Und immer das gleiche Bild, ist es menschengemacht. Sind wir ausreichend? Sind wir gut genug? Kriegen wir es doch irgendwie noch hin? Können wir nicht genug trainieren? Können wir uns nicht gegenseitig genug sanktionieren? Wir sehen das im Neuen Testament, haben wir ein ganz krasses Bild, was schon zur Phrase geworden ist, wahrscheinlich unter uns, mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren ja eine Frömmigkeitsbewegung. Also sie fingen an letztlich als sowas wie die Bibeltreuen im gewissen Sinne. Als die Evangelikalen ihrer Zeit. Die gesagt haben, wir müssen wieder ernsthaft werden. Wir müssen Gottes Wort wieder ernst nehmen. Und sie gipfelten da drin in einer selbstgerechten Werkegerechtigkeit. Menschengesetze und Gottesgesetze wurden gleichgesetzt. Und das nicht exklusiv für die Pharisäer. Das ist ein Muster, das finden wir immer wieder bis heute. Das ist die große Gefahr an Neuaufbrüchen, an Erweckungsbewegungen, die wir dringend brauchen, wo Christen sagen, wir müssen neue Ernsthaftigkeit entwickeln. Und das brauchen wir dringend, oh ja. Wir sind durch den Liberalismus als Evangelikale sturmreif geschossen. Nicht nur durch den Liberalismus, dazu kommen wir jetzt gleich. Ja, und wir brauchen eine Ernsthaftigkeit, dass wir Gottes Wort im Kontext wirklich ernst nehmen und anwenden. Und sagen, was ist ein Christ? Was ist Heiligung? Was ist Gemeinde? Das finden wir in Gottes Wort. Und da müssen wir die Antworten finden. Und alles, was dem entgegenspricht, das müssen wir negieren. Wir sagen, ja, aber Gottes Wort zählt. Und die Gefahr ist dann, dass wir in einer neuen Gesetzlichkeit landen. Und das erleben wir, ihr Lieben. Das erleben wir massiv momentan. Dass Gesetzlichkeit und Bibeltreue durcheinander geworfen wird. Und dieser ganze erste Abschnitt macht doch klar, das taugt nichts, wenn ihr selber macht. Es geht hier um Rechtfertigung. Nochmal, das ist ganz wichtig, dass wir es unterscheiden. Es geht hier um die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kann es sein, dass ich nicht in die Hölle gehe? Dass ich trotzdem nicht in die Hölle gehe? Es geht um diese eine Frage. Nicht um alle Themen, aber diese Kernfrage, darum geht es. Und dann macht er in diesen 5 Bildern deutlich, wenn wir selber machen, werden wir scheitern. Wenn wir ehrlich sind, unsere absolute Niederlage eingestehen müssen, wie am Berg Sinai. Wir gucken uns das an, wir gucken unser Leben an, wir probieren es aus. Und ich kann mir denken, dass viele von euch, mir ging es auch so, es mit dem Gesetz probiert haben. Wir gucken uns Gottes Gebot an und danach wollen wir leben. Vielleicht haben wir es in der Kinderstunde, haben wir Gottes Gebot behandelt und das ist sehr, sehr gut. Vielen Dank. Und haben wir versucht, so zu leben. Und wenn uns geholfen wurde, dass wir uns ernsthaft reflektieren konnten, haben wir gesagt, ich schaff's nicht. Ich schaff's doch einfach nicht. Ich probiere es. Ich bin nicht gut genug. Ich habe euch das letztes Mal erzählt. Ich war vor meiner Bekehrung, als diese Erkenntnisse immer weiter wuchsen und so weiter, habe gesagt, ich gehe ins Kloster. Nicht, weil ich geglaubt habe, der Katholizismus erhält mich, aber ich dachte, wenn ich genug äußere Begradigung in meinem Leben habe, vielleicht kriege ich es dann damit auch hin. Gott hat mich davor bewahrt. Aber das ist die Erkenntnis, zu der wir letztlich gelangen. So wie Abraham und Sarah erkennen mussten, was haben wir hier getan? Was haben wir getan? Was für langfristige Folgen hat das? Wie das irdische Jerusalem, was nicht für die Ewigkeit ist, das nicht nur einmal zerstört wurde, das irdische Jerusalem wird nochmal zerstört werden. Aber das himmlische Jerusalem, das, was Gott macht, das hat Bestand. Darauf können wir uns verlassen. Diese Kernfrage müssen wir an Gott abgeben. Da können wir nichts machen. Lasst uns einen kurzen Exkurs machen. Ihr habt das auch auf eurer Gliederung vor der Pause noch. Langfristige und historische Folgen von Werkgerechtigkeit. Werkgerechtigkeit heute hat Folgen für morgen. Ist nicht nur so, das ist schon schlimm genug, dass unser geistliches Leben dadurch in die Irre geleitet wird und unfruchtbar wird. Es ist so, dass es langfristige Folgen hat, die im historischen Rückblick erkennbar sind. Und wir wollen auf einige schauen. Beispiel 1, Zwangsbekehrung. im weitesten Sinne hier. Wir haben einmal die klassischen Zwangstaufen und die Mission mit dem Schwert, wie die katholische Kirche sie lange praktiziert hat. Was für ein Denken steht dahinter? Wir machen Christen. Also wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, den nehmen wir im Schwitzkasten und taufen ihn schnell. Und der ist dann ein Christ. Und wir sehen, da ist kein biblisches Fundament für da. Überhaupt gar nicht. Oder wir stellen Leute vor die Wahl, und das ist letztlich die Politik, wie sie auch ein islamischer Staat heute praktiziert. Und das ist erschreckend, dass das unter einem angeblich christlichen Banner eins gelaufen ist. Das wird uns bis heute vorgehalten. Schwert an die Kehle, bekehr dich oder stirb. Und bis heute wird Mission damit assoziiert, wird Mission genau das vorgeworfen. Und Grundlage ist genau halt eben diese Werkgerechtigkeit. Wir machen Christen, wir erziehen euch zu einem entsprechenden Lebensstil. Christen seid ihr durch die Zwangstaufe, durch den Zwangsübertrieb, und dann bringen wir euch europäische Kultur und damit seid ihr Christen. Wir bringen euch ein Kirchensystem und damit seid ihr Christen. Großer historischer Schaden, weil es schwer ist. Wir haben kein Copyright auf den Begriff christlich, nicht mal auf den Begriff evangelikal oder bibeltreu. Manchmal wünscht man sich das wirklich. Aber wer hält dieses Copyright? Also den praktisch ist vielleicht auch ganz gut so. Aber es lief unter dem Banner des Christentums, obwohl jedes Fundament dafür fehlte. Und viele Menschen verprellt es bis heute. Glaube, die Kirche hat so viel Unheil angerichtet, die Kreuzzüge, die Zwangsmissionierung. Und sie haben recht, das, was sich da Kirche schimpfte, was nicht mehr den Anspruch hat, Kirche zu sein, hat das getan. Wir haben das Ganze aber auch in einem Gewand der Gegenwart. Nicht mit dem Schwert, nicht kolonialistisch, nicht imperialistisch, nein, sondern in Gemeinden, zum Beispiel der Druck, dass du dich jetzt mal taufen lassen solltest. Weil du bist jetzt 16. Ist für dich jetzt nicht mehr dran? Und letztlich schubsen wir damit Leute in Bekehrung. Wahrscheinlich ist es sogar gut gemeint, aber es ist nicht gut durchdacht. Der Bekehrungsdruck in bestimmten frommen Kreisen. Meine Großmutter zum Beispiel war völlig verprellt davon, dass sie in sehr frommen, wahrscheinlich auch sehr gesetzlichen Kreisen der 30er, 40er Jahre in der landeskirchlichen Gemeinschaft groß geworden ist. Und ein massiver Druck auf Kinder und Jugendliche ausgeübt wurde: Bekehr dich jetzt. Mach doch jetzt endlich. Wann bist du endlich ein Christ? Und sie mussten dann öffentlich Buße tun vor der Gemeinde und vom Hauskreis. Und es hat langfristige Folgen. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum hat sie so wenig vom Glauben gesprochen, obwohl sie jeden Tag die Bibel gelesen hat und gebetet hat und all solche Sachen getan hat. Und es war ihr so wichtig, weil sie ja so eine Angst davor hatte, so eine Sorge hatte, so ein Szenario aufzubauen, wie das, mit dem sie aufgewachsen ist. Das war trotzdem eine falsche Entscheidung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir sehen, es hat langfristige Folgen. Es hat langfristige Folgen, wenn ich in Kreisen groß werde, wo dauernd mir Druck gemacht wird. Jetzt werd doch endlich mein Christ. Jetzt mach doch mal. Geistlich richtiger Kenntnislauf. Ich kann nicht machen. Ich kann nicht machen. Das führt zu Scheinbekehrung. Und das führt vor allem dazu, dass Menschen, die eigentlich das Vorrecht haben, in frommen bibeltreuen Kreisen aufzuwachsen, das Evangelium wieder zu hören, es erklärt zu kriegen, die Wissens- und Erkenntnisgrundlage haben könnten, dass sie wirklich neues Leben bekommen und auch ergreifen können und sich auch wünschen könnten. Aber stattdessen erleben sie einfach einen Zirkus, muss man sagen, aus Druck und Manipulation. Wir kennen das gerade auch im Rahmen von Evangelisationsveranstaltungen, die ja, das wollen wir unterstellen, immer eine sehr gute Absicht haben. Aber wie klassisch ist es doch, dass wir dann noch ein Lied singen und noch ein Lied singen und die Kinder und die Jugendlichen vielleicht noch ein bisschen angestupst werden, jetzt könnte es auch mal nach vorne gehen. Es ist die Hoffnung, meine Kinder sollen noch gerettet werden. Das kann man nachvollziehen. Aber was kommt dabei heraus? Und sie haben sich das 5. und 10. und 25. Mal bekehrt und erkennen irgendwann, ich habe mich nicht einmal bekehrt, weil ich es machen wollte oder musste oder jetzt endlich den Erwartungen genügen wollte. Und die einen werden dann ernsthaft und haben einen eigenen Aufbruch, das ist dann ein gutes Ende. Und die anderen sehen das Ganze als Szenario als Szenario aus Manipulation und Gehirnwäsche und halten sich davon fern. Und sind schroff ablehnend gegen jede Art von Evangelisation. Das kenne ich schon, das hatte ich schon lange genug. Und ich bin froh, dass ich da jetzt raus bin. Lass mich bloß in Ruhe mit Kehr um zu Gott. Das haben sie meine ganze Kindheit erzählt. So, also Zwangsbekehrung im weitesten Sinne. Einmal die ganz klaren Zwangsbekehrungen und dann die durch die Hintertür. Egal wie es gemeint ist, es hat langfristige Folgen für die nächsten Generationen. Beispiel 2. Die Welt in Gottes Reich verwandeln. Wir hatten es vorhin schon mal angerissen. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit eine Gleichschaltung von Staat und Kirche. Und wir erleben solche Tendenzen auch heute noch. Wir haben heute noch zu tun mit der Idee von Herrschaftstheologie. Manche von Ihnen werden gelesen haben, der Griff zur Macht, wo das sehr, sehr intensiv nochmal deutlich gemacht wird. Also die Idee... Wir als Christen bauen Gottes Reich, indem wir politische Machtbündnisse stricken. Wir machen es. Und dadurch machen wir auch Christen. Dadurch machen wir dann Staaten oder Gesellschaften, die christlich sind, wo dann alle Christen sind. Das ist alles in Ordnung. Wir hatten im 20. Jahrhundert die Idee von Social Gospel. Das war letztlich der Vorläufer zu Emerging Church, also die Idee, wir transformieren diese Welt in Gottes Reich. Das ist das gleiche Konzept, nur andersrum aufgezäumt. Und wir erleben es im sogenannten rot-grünen Evangelium der EKD heute. Wir machen es. Wir erfüllen Gottes Willen, indem wir CO2 einsparen, Biomilch kaufen und für arme Kinder in Afrika spenden. Wir machen es. Wie ist ein Christ definiert? Ein Christ ist dann derjenige, der halt sowas macht. Der dann letztlich sich gerecht macht vor Gott durch seine rot-grünen Ideen, die er halt lebt und anderen anpreist. Beispiel 3. Gerechtigkeit durch eigene Doppelmoral. Also das Zeugnis von Werkgerechten. Das Zeugnis von denen, und die gibt es wirklich in allen Fraktionen, also von liberal bis ultrakonservativ. Guck mal, wie moralisch integer ich als Christ lebe. Ich lasse das besonders heraushängen als Zeugnis, um den anderen zu zeigen, guck mal, du könntest auch so ein anständiger Kerl sein wie ich, wenn du mal ein Christ wärst. Ja, dann machst du das Leben richtig und lebst nicht wie jetzt, wie bei den Schweinen. Guck dir mal die ordentlichen Christen an, die sind immer schön sauber angezogen. Die machen anständige Sachen, die haben gut gepflegte Vorgärten, die haben immer gut gewaschene Autos. Die ertragen alles immer mit einem Lächeln. Bekehr dich, dann kannst du auch so ein gutes Leben führen. Das schreckt zum einen Leute ab. Sie sagen, zum einen, wie soll ich werden wie der? Oder sie sagen, ich will überhaupt gar nicht werden wie der. Der grinst den ganzen Tag komisch vor sich hin und ist so ein Oberstreber. So will ich gar nicht werden. Und sie erkennen gar nicht, was ist denn der Kern des Evangeliums? Überhaupt, was ist das Evangelium? Evangelium ist nicht, dass wir ein Leben führen, das die anderen beeindruckt. Darum geht es nicht im Kern. Das ist auch nicht das gute Zeugnis. Das ist ja, guck mal, wie ihr lebt und guck mal, wie toll wir leben. Und vor allem, es funktioniert nur mit Doppelmoral. Es funktioniert nur mit Heuchelei. Diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und die Welt durchblickt das. Und warum stürzt sich die Welt mit Vorliebe auf jede Ungerechtigkeit, auf jede Verfehlung, sei sie groß oder klein, wenn sie aus christlichem Kontext kommt? Oder sogenannten christlichen Kontext. Wir hatten das mit diesem großen Missbrauchsskandal, der bei Linken und bei Rechten und bei Atheisten und bei Katholiken und auch bei Christen aufgedeckt wurde. Eingeschossen wurde sich besonders auf das, was irgendwie christlich ist. Die Linken von der Odenwaldschule, das war auch schon ziemlich schlimm, aber das waren dann ja gar keine Linken mehr. Aber die Christen waren auf jeden Fall Christen und die mit ihrer Doppelmoral, die auch immer so moralisch integer sind. Und in Wirklichkeit, was machen die hinter verschlossenen Türen? Ja, ein Finanzskandal in christlichen Kreisen wird 10-mal öfter durch den Medienkakao gezogen als einer bei einer etablierten Partei. Also, es führt zu Doppelmoral und es wird durchschaut. Ja, und ein letztes Beispiel, die Idee von Geld und Glauben. Gerechtigkeit vor Gott durch Geld. Eins der Auslöseereignisse der Reformation, der Ablasshandel. Also ich kann die Kirche dafür bezahlen, dass mir vor Gott Schuld erlassen wird. Das ist im Kern das Konzept. Das hat langfristige Folgen. Was für ein Bild entwickeln Menschen von Gott, von der katholischen Kirche, von sich selbst, von Geld? Das sind alles Botschaften, das hat alles krasse Bedeutung. Und heute haben wir es gibt es heute Ablasshandel in der katholischen Kirche. Das Grundkonzept des Ablasshandels existiert bis heute fort. Ich habe jetzt nicht den Raum, das hier vollständig zu erklären, aber nehmen Sie sich zum Beispiel einen katholischen Katechismus zur Hand, setzen Sie sich mit katholischer Dogmatik auseinander, das Grundkonzept existiert bis heute fort. Das ist eine. Viel präsenter, viel aggressiver und viel verheerender ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wo letztlich gesagt wird, das Evangelium ist, glaube, bis du reich bist, oder anders gesagt, spende, bis du reich bist. Und wir sehen, wie das in vielen Ländern, die bisher vom Katholizismus geradezu beherrscht waren, wo der Katholizismus total dominant war, wie ein Flächenbrand sich ausbreitet. Und es hat krasse Folgen. Mein Großcousin arbeitet momentan in Nordnigeria, gründet da so ein Landwirtschaftsunternehmen für eine israelische Firma, ganz vertrackte Sache. Und er sagte zu mir, also scherzhaft, meinte, du bist doch Prediger. Kommst du nach Nordnigeria? Und ich sagte, ja, 6 Monate, wenn du ein guter Prediger bist, dann hast du dein Privatjet. Und er erzählte, wie die Menschen, die halt nichts zu essen haben, ihre letzten Münzen in diese Prosperity Gospel, also in diese Wohlstandsevangeliumsgemeinden bringen, weil ihnen gesagt wird, glaubt an Jesus, aber das heißt eigentlich, glaubt an euren Erfolg, spendet reichlich Geld hierher und wenn ihr genug glaubt, wenn ihr ernsthaft genug seid, wenn ihr genug Feuer habt, dann werdet ihr Wohlstand haben, dann werdet ihr Gesundheit haben, dann habt ihr sozialen Aufstieg. Das ist verbrannter Boden für das Evangelium. Ja, Gott kann es möglich machen, dass echte Verkündigung auch dort Frucht hervorbringt, dass da was wachsen kann. Aber es ist wirklich verbrannte Erde, weil die Menschen, entweder sind sie noch in diesem Lügenkonstrukt gefangen, dann ist es ganz, ganz schwer, sie zu erreichen. Oder es ist ganz schwer zu erreichen, weil sie es durchschaut haben und erkannt haben, dass das einfach Gauner und Verbrecher sind. Straßenräuber sind das, die den Namen Jesu missbrauchen. 4 Beispiele aus der Geschichte, die aber voll in die Gegenwart hineinwirken. Und wir können uns sicher sein, in Gegenden, nicht nur Nordnigeria, sondern Afrika, auch Asien, Südamerika und auch überall anders auf der Welt, aber in den Gegenden sehr krass, haben wir verbrannte Erde für echte Verkündigung, weil die Menschen krass irregeleitet sind. Was heißt es, Christ zu sein? Wie werde ich Christ? Wir wollen uns die letzten 3 Verse anschauen, die wir vor der Pause behandeln. 28 bis 31. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Paulus appelliert an das Bewusstsein für die Zugehörigkeit. Wo gehörst du hin? Was ist deine Familie, könnten wir sagen? Was ist deine Abstammungslinie? Und wir sagen von uns aus die Linie der Hagar. Von uns aus, von unseren Möglichkeiten her, von unserer Mentalität, von unserem Herzen her, sind wir Kinder Hagars. Wir haben es doch selber probiert, wenn wir ehrlich sind. Wir haben es doch selber probiert. Wir wollten es doch selber machen. Aber wir sind damit gescheitert. Wir sind damit gescheitert. Oder, ich kenne euch nicht alle, vielleicht sind wir noch dabei, gerade daran zu scheitern. Ist auch gut, wenn wir uns unser Scheitern eingestehen. Aber Paulus sagt hier, wir, und damit spricht er die Christen an, die schon ein neues Leben bekommen haben. Also nicht die zu irgendeiner Großinstitution namens Kirche gehört. Nicht die, die in Deutschland halt geboren sind, dann ist man irgendwie Christ, wenn man nicht Moslem ist. Nicht so, sondern wir. Wir, die wir doch gerettet sind. Die, die doch die Gnade empfangen haben. Wir. Wir sind Kinder der Freien. Kinder der Verheißung. Gott hat dein geistliches Leben, deine Wiedergeburt verheißen. Gott hat verheißen, dass es so kommen wird. Gott hat es geplant. Gott hat uns hineinadoptiert in seine Familie. Wir haben eine neue Familienzugehörigkeit. Und das ist eine geistliche. Das ist nicht mehr die fleischliche. Und wie können wir, wo wir doch in diese geistliche Segenslinie hineingestellt sind, in diese geistliche Familie hineinadoptiert sind, wie können wir so tun und so leben, als wenn wir zu dieser anderen Familie noch gehören? Da gehören wir nicht mehr zu. Wir, wenn wir neues Leben haben, dieses neue Herz gehört zu dieser neuen Familie. Und dann geht nur entweder oder. Und das forciert Paulus gleich noch weiter. Es geht nur entweder oder. Es geht nicht gleichzeitig. Jesus und funktioniert nicht. Von uns aus Kinder der Sklaven, keine Frage. Als von Gott adoptierte Kinder, Kinder der Freien. Kinder der Freiheit sogar. Und Paulus weist auf diesen Konflikt hin. Die Kinder der Sklaverei, diejenigen, die in der Gesetzlichkeit leben und auf die Gesetzlichkeit bauen, die sind gegen die Kinder der Freiheit. Die können es nicht ertragen. Ist auch völlig nachvollziehbar. Denn sie sagen, ich arbeite mich doch so hart daran ab. Und der sagt, ja, aus Freiheit begnadigt. Du machst es dir aber einfach. Glaubt man nicht, dass es bei Gott so einfach ist. Gott ist heilig. Und das ist ja richtig. Natürlich ist Gott heilig. Also kannst du es hier nicht so einfach machen. Du kannst nicht dazu beitragen. Empfängst alles von Gott. Das klingt ja so schön fromm. Billige Gnade. Das beschreibt er hier. Dieser Konflikt ist ganz logisch. Denn wenn ich acker und wenn ich verzweifle und wenn ich dazu noch meine Fassade aufrechterhalten muss, und das muss ich, sonst funktioniert das, der ganze Weg nicht, dann erzürnt es mich, dass andere in der Freiheit sind. Und dieses Bild von Sklaven und Freien macht es sehr deutlich. Alle vorher Sklave und manche sind in der Freiheit und die jetzt noch Sklaven sind und daran sogar festhalten. Und du läufst einfach frei rum. Meinst du, dass das in Ordnung ist? Einfach in so einer Freiheit, so für dich. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Natürlich ist es erzürnend. Und das sehen wir auch in den heftigen Auseinandersetzungen, wo wir, wenn wir deutlich machen, was ist das No-Go einer Ökumene? Was ist das No-Go einer Gesetzlichkeit, egal ob einer konservativen oder einer liberalen? Dass wir solche Feindschaft bekommen. Wie Paulus ja vorher schon gesagt hat, bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Ja, weil wir mitten da hineinreden und sagen, du musst die Hände leer machen. Du musst Schluss machen, mit deinen Werken gerecht werden zu wollen. Und entweder ich nehme das an und sage, okay, ja, du hast, ich gebe auf, ich streiche die Segel. Ich muss alles von Gott bekommen. Leere Taschen, leere Hände. Ja. Oder ich sage, nein, es ist schwer, aber wir sollten nicht so leicht aufgeben. Sklaven hassen die Freien um der Freiheit willen. Und die Freiheit der Freien spiegelt den Sklaven ihre Gebundenheit vor Augen. Das führt zu dem Konflikt. Die Freien sind völlig gerechtfertigt. Und in diesem Sinn sind sie auch erfolgreich. Sie sind an dem Ziel angekommen. An dem wichtigsten Ziel sind sie schon angekommen und haben gleich dafür getan. Und die anderen, die mühen sich ab und die scheitern immer wieder und müssen letztlich versuchen, es zu vertuschen oder zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Kein Wunder, dieser Konflikt. Und dazu noch die große Angst, was ist, wenn diese Fassade einbricht? Was ist, wenn diese Fassade einbricht und erkannt wird, ich schaffe es nicht. Ich habe doch alles da rein investiert. Und wir sehen an diesem krassen Beispiel, wie diese Gesetzlichkeit, diese Selbstgerechtigkeit völlig lähmt, unehrlich macht, unfruchtbar hält. Und deshalb sehen wir auch, warum es dem Paulus so ein ernstes Anliegen ist. Es geht um alles oder nichts.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.